Liebe Hörerin, lieber Hörer, liebe Leserin, lieber Leser, herzlich willkommen bei unserer November-Episode des Podcasts Datum Kosmos. Heute werden wir einen bunten Strauß an Menschen bei uns am Besprechungstisch willkommen heißen. Wir werden sprechen mit Helmut Spudig, dem Antarktisreisenden, mit Laura Fischer, die im Atomsperrbezirk in Mochovce recherchiert hat, und mit der Klimaaktivistin Antonie Brunner, die sich unlängst in Wien wo angeklebt hat, bis die Polizei sie weggetragen hat. Und am Schluss gibt es wie immer eine Wette. Wie gesagt, diesen Podcast nehmen wir auf am Besprechungstisch in der Redaktion. Sollten Sie im Hintergrund Kolleginnen und Kollegen telefonieren, hören, Türen auf und zugehen oder unseren Redaktions- und IG-Bellen, lassen Sie sich davon nicht irritieren. Wie gesagt, diesen Podcast nehmen wir in Live-Redaktionsatmosphäre auf. Mein Name ist Stefan Apfel, ich bin Chefredakteur von Datum und heiße Sie willkommen zu Datum Kosmos.
Das Thema des Monats.
Das Thema des Monats ist im Podcast ebenso wie im Heft Klima. Klimawandel, Krise, Katastrophe, je nach Perspektive. Und zwei Perspektiven werden wir zu Wort kommen lassen. Zum einen jene des bewussten Konsumenten und zum anderen die Perspektive der Rebellin. Ich darf bei unserem Redaktionstisch willkommen heißen Antonie Brunner. Hallo.
Hallo.
Antonie, du bist eine, wenn man so will, Klimaaktivistin bei Extinction Rebellion und du bist vor wenigen Wochen von Polizisten von der Straße weggetragen worden. Ja, wie ist es denn dazu gekommen?
Das ist eine längere Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe mich bis vor eigentlich einem Jahr überhaupt nicht mit Klimathemen beschäftigt, sondern eher mit so Themen von allgemeiner sozialen Gerechtigkeit. Und ich bin dann durch die Fridays for Future-Bewegung eigentlich darauf aufmerksam geworden. Und so bin ich dann langsam auch reingekommen und habe dann von Extinction Rebellion eh schon länger davor gehört und habe mich dann eben ausreichend mit der Klimakrise beschäftigt. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen.
Extinction Rebellion, erklär uns vielleicht ganz kurz, stellen wir uns vor, du würdest das beispielsweise deiner Oma erklären. Was ist das für eine Gruppierung? Was machen die?
Extinction Rebellion ist eine Bewegung, die in England entstanden ist und die sich zum Ziel gesetzt hat, mit massivem zivilen Ungehorsam auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Und auch dann in weiterer Folge ein anderes System auch vorschlagen will, wie wir zusammen besser leben können, dass es auch nachhaltig sein kann für die nächsten Generationen, die nach uns kommen.
Du hast es selber erwähnt, den massiven zivilen Ungehorsam. Wie können wir uns den im Vergleich zu Fridays for Future, die in erster Linie freitags auf die Straße gehen, wie können wir uns diesen Ungehorsam vorstellen? Welche Formen nimmt er an?
Also ziviler Ungehorsam, den Extinction Rebellion betreibt, der ist wahnsinnig facettenreich. Also es ist nicht nur, dass wir Straßen blockieren, sondern wir machen auch solche Aktionen wie Die-Ins, dass wir uns sozusagen auf die Straße legen oder auch auf öffentliche Plätze legen und uns so tun, also uns totstellen quasi. Dann gibt es auch Aktionen, die wir auch vor, ich glaube, 2 Wochen in Wien auch gemacht haben, die ist Blood of Our Children, wo wir nicht weit von hier auf der Rahlstiege, ich glaube, 150 Liter Kunstblut, die Stiegen, runtergeschüttet haben, als Zeichen, dass das Blut ist von den Kindern, die das Blut von den Kindern, das vergossen werden wird, wenn wir weiter so machen, wie wir jetzt tun. Und ja, Straßen blockieren ist dann einfach nur noch einmal eine extreme Reaktion, wo wir dann, die aber auch facettenreich sein kann. Also einfach nur wir machen es eigentlich selten, dass wir nur auf der Straße sitzen. Am 7. Oktober zum Beispiel, als wir die Rebellionswoche hatten, hatten wir auch ein großes Kunstobjekt, eine Erdscheibe, an der viele AktivistInnen sich angeklebt haben. Oder bei der anderen Aktion während der Rebellion Week hatten wir eine Garden Bridge, wo Leute Pflanzen gebracht haben, die sie auf die Brücke gestellt haben.
Rebellion Weeks, das gibt es, glaube ich, zweimal im Jahr, irre ich, oder öfters. Wie stelle ich mir das vor? Da wird eine Woche lang eine Stadt, ein Ort bespielt mit Aktionen, wie du sagst, des massiven zivilen Ungehorsams.
Ja, genau. Aber international gesehen wird es eher Rebellion Wave genannt, weil je größer eigentlich dann die Bewegungen in den einzelnen Ländern sind, desto länger können sie dann auch diverse Straßen und Brücken halten sozusagen. Aber in Österreich, nachdem wir noch eine relativ kleine Bewegung sind, vor allem international gesehen, haben wir uns auf diese eine Woche fokussiert.
Diese Aktionen scheinen von außen gesehen hochgradig organisiert. An jenem 7. Oktober, an dem du weggetragen worden bist, da war im Vorhinein klar, wer ist wofür zuständig. Da gab es dann die sogenannten Arrestables, zu denen hast du gehört, die bereit sind, sich sozusagen, wenn es hart auf hart kommt, verhaften zu lassen. Du wurdest weggetragen und hast eine Verwaltungsstrafe bekommen. Wie stelle ich mir so eine Aktion und diesen Aufbau dieser Aktion vor?
Also die Planung ist wahnsinnig intensiv. Da war ich auch ein bisschen involviert, weil da einfach zu schauen, auch dass diese Weltkugel dann da ist, zu schauen, dass die alle Arrestables hatten davor ein Training, haben gewusst, wie das passieren wird. Die Leute, die sich angeklebt haben, zu denen ich auch gezählt habe, haben auch davor schon probiert, wie das alles funktioniert und wie sie dann auch wieder wegkommen.
Du hast dich angeklebt?
Ja, genau.
Wie stelle ich mir das vor? Mit Uhu, mit Klebeband?
Mit Superkleber. Das war auch dann eine, da musste man halt auch organisieren, das sind halt alles kleine Dinge, aber die dann auch passieren müssen, die dann auch im Endeffekt zeitaufwendig sind, dass jede Person, die klebt, einen eigenen Superkleber hat. Jede Person, die geklebt hat, hatte auch einen Buddy, haben wir das genannt, also oder eine Care-Person, also eine Person, die sich darum gekümmert hat, dass es den Personen, die angeklebt waren, auch gut geht. Also die Personen haben dann uns immer wieder was zu essen gebracht, was zu trinken gebracht, geschaut, dass es uns auch psychisch gut geht. Und ja.
In der aktuellen Datumausgabe haben wir eine Geschichte über die Extinction Rebellions, wo wir auf der einen Seite sozusagen den Outreach, diese Aktionen darstellen, aber auf der anderen Seite auch hineingehen in die Organisation und uns anschauen, wie organisiert sich die. Da habe ich jetzt als Leser den Eindruck, verzeih mir, wenn ich das sage, es ist wie eine Achtsamkeitsgruppe, wie ein Selbsthilfeverein, wo man mit Umarmungen, mit Achtsamkeitsübungen mal sich als Gruppe sehr stark irgendwie identifiziert miteinander. Wie nimmst du das von innen her wahr, diese Gruppenzugehörigkeit und die Funktionalität?
Also wir achten im Allgemeinen darauf, wie wir miteinander umgehen. Wir schauen, dass wir eine gute Kommunikation haben zwischen den Leuten. Wir haben auch eben so Achtsamkeitsübungen, die von außen dann eher komisch wirken können, aber die Gruppendynamik sehr gut fördern und so auch den Arbeitsprozess während den Arbeitstreffen sehr viel angenehmer gestalten. Also wir schauen auch, dass wir dann dazwischen immer wieder Pausen machen, wo wir uns dann entspannen können. Und es hilft auch extrem, weil wir haben alle diese riesige Last auf unseren Schultern, dass wir wissen, was alles passiert gerade und wie viel eigentlich getan werden muss. Und da hilft es dann ganz gut, wenn man in einer Gruppe ist, die alle die gleichen Sorgen haben und dann in gewisser Weise auch die gleichen Probleme haben, um sich auszutauschen. Und das hilft halt extrem vielen Leuten auch.
Ich habe von dieser immensen Last gelesen. Es gibt da ein Buch, man kann es, wenn man so will, als Manifest bezeichnen. Die Gründerinnen, die Gründer haben das herausgegeben. This is not a drill, heißt das im Englischen. Wie heißt es im Deutschen? Hilf mir bitte.
Ich glaube, wenn...
Wer, wenn nicht wir?
Wer, oder? Wenn nicht wir, genau.
Und wenn man das liest, ich habe das eben im Englischen gelesen, das ist Endzeitstimmung. Das ist eine sehr große Last, die man sich da erliest. Und dieses Buch will dorthin, dass es sagt, so, und aus dieser Last heraus müssen wir jetzt tätig werden. Das liest sich so, als würde in 10 Jahren die Welt untergehen Und es wäre das jetzt so ein Aufruf an die letzte Linie. Wie nimmst du das von innen wahr?
Also es wird, also wie ich es von innen wahrnehme, es ist also ich sehe diese Weltuntergangsstimmung überhaupt nicht in der, in der Bewegung selbst. Es ist aber halt trotzdem so, dass wir in Mitteleuropa, in Österreich noch schon die Folgen sehen in der Land- und Forstwirtschaft, aber in anderen Bereichen der Welt die Klimakrise und die Effekte, die dadurch kommen, schon voll in den Lauf genommen haben. Und ich lese immer wieder Studien oder auch Berichte. Und ich habe zum Beispiel letzte Woche was gesehen, dass 300 Millionen Leute durch den Anstieg des Meeresspiegels ihr Zuhause verlieren werden. Und in der, nach 2015, als diese Flüchtlingswelle nach Europa gekommen sind, waren es, ich glaube, 2 bis 4 Millionen Menschen. Und wie man dann mit diesen 300 Millionen Menschen umgehen soll und wie das Ganze dann funktionieren soll, wenn auch in Europa die Erntausfälle immer mehr steigen. Und also wir werden da wahnsinnige Probleme bekommen. Und auch wenn man sie jetzt in Österreich noch nicht so spürt, in anderen Teilen der Welt spürt man die schon extrem.
Es gibt jenseits auch von Österreich, vor allem in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien, in Deutschland, auch heftige Kritik an der Bewegung. Zum einen an den mehr oder weniger radikalen Formen des Protests, zum anderen aber vor allem an dem systemischen Blick, den die Gründerinnen, die Gründer haben, wo man einerseits dann so Zitate liest wie, na, die Demokratie ist insofern dysfunktional, als sie es nicht geschafft hat, uns zu bewahren vor dem, was da jetzt über uns hereinbricht. Deshalb müssen wir so außerdemokratische Formen finden. Und andererseits geht es auch in die Richtung, wo man sagt, wir müssen als Bewegung offen sein, auch für Sexisten, auch für zum Teil für Chauvinisten, für Xenophobe, weil wir sonst zu klein bleiben. Wie siehst du das von innen?
Es ist so, dass ich persönlich erst einmal wirklich Sexismus erlebt habe in Österreich von einer Person, mit der dann auch geredet wurde und die das dann auch eingesehen hat.
Du meinst jetzt einmal innerhalb von Extinction?
Ja, genau. Mhm. Es ist aber auch so, dass ich diese Aussage jetzt auch nicht voll unterstützen würde, aber das ist halt auch wir in Österreich in einem mehrheitlich konservativen Land leben. Und die Menschen so auch wählen und so auch eingestellt sind und wir aber nicht eine kleine Gruppe bleiben wollen, sondern möglichst die gesamte Bevölkerung dabei haben wollen. Und so muss man auch Leute aufnehmen, die aus einem kirchlichen Kontext zum Beispiel kommen, was für uns auch voll okay ist, die dann vielleicht in vielen anderen Punkten eine andere Welteinstellung haben als ich persönlich, aber die genauso eine Sorge haben über die Klimakrise und über ihre Kinder und was auch immer. Und was auch für mich wichtig ist, dass ich glaube, wir uns alle nicht komplett absprechen können von sexistischen und rassistischen Denkmustern, egal wie aufgeklärt und gebildet wir sind, und dass da jede Person sowieso selbst auch reflektieren muss. Und zu dem Demokratie, also es ist ja nicht so, dass wir die Demokratie abschaffen wollen oder sowas, sondern dass es mehr so als eine weitere Säule gesehen wird, diese BürgerInnenversammlungen, dass auch Leute, also die BürgerInnenversammlungen sind ja aufgebaut nach so einem Art Schöffensystem, dass da jede Person theoretisch reinkommen könnte. Und diese Personen würden dann von diversen ExpertInnen beraten werden, um dann so Entscheidungen zu treffen.
Diese Bürgerinnenversammlung, das ist eine Form sozusagen, die ihr fordert.
Ja, genau.
Als Teilhabe am demokratischen Prozess.
Ja, genau. Mhm. Und das wurde auch schon erfolgreich, zum Beispiel in Irland bei der Abtreibungsdebatte durchgeführt, so ein auf Englisch Citizens Assembly. Und diese Leute, die da drinnen sitzen, da ist die Idee, dass die keine keiner politischen Partei unbedingt zugehören, nicht unbedingt den Druck haben, dass sie wieder gewählt werden, weil diese Leute sind sowieso nicht auf Lebenszeit in dieser BürgerInnenversammlung vertreten und dass sie so unabhängigere Entscheidungen treffen können, nach dem, was ihnen diverse ExpertInnen geraten haben. Mhm.
Nun habe ich, es ist immer eine Frage der Perspektive, das Gefühl, die Protestformen, die wir in den vergangenen Monaten in Österreich gesehen haben, die waren nicht besonders radikal. Ja, okay, Kunstblut auf Stiegen, das haben wir schon gesehen, das haben wir auch in der Kunst, dass man große Weltkugel auf eine Kreuzung schiebt und sich dann wegtragen lässt. Hast du das Gefühl, ihr werdet euch in den Aktionsformen, ihr werdet euch radikalisieren, wenn man so will. Wird sich das zuspitzen, die Art und Weise, mit der ihr versucht, Öffentlichkeit zu finden und Bewusstsein zu schaffen?
Ich glaube, dass wir weiter auf und die Aktionsformen bauen, nur gerne das dann auch mit immer mehr Leuten machen. Also wir setzen vor allem darauf, dass wir immer größer werden, weil je mehr Menschen dann auf einer Kreuzung auch sitzen, desto länger braucht es für die Polizei, um so eine Veranstaltung dann auch wieder aufzulösen.
Also ich erwarte jetzt nicht, dass dann quasi im 20er Jahr Aktionen stattfinden in Wien, wo Selbstverletzungen vorkommen, wo Sachbeschädigung Teil des Deals ist.
Nein, also das haben wir nicht vor. Vor allem, wir probieren auch keine Sachbeschädigung zu machen. Wir probieren allgemein gewaltfrei zu sein und auch jetzt nichts kaputt zu machen, weil das folgt jetzt auch nicht unbedingt unseren Prinzipien.
Anthony, sag zum Schluss, ich habe eingangs erwähnt, bitte erklär mir Extinction Rebellion so, als würdest du es deiner Oma erklären. Nun haben wir den spannenden Fall, dass deine Oma auch Aktivistin ist bei Extinction. Wie ist es denn dazu gekommen?
Das war eigentlich ein relativ schleichender Prozess. Ich habe ihr davon erzählt, dass ich da mitmache und sie hat das am Anfang eigentlich gar nicht verstanden und hat das auch irgendwie ein bisschen extrem gefunden. Und es ist so, dass Extinction Rebellion so Vorträge macht, die Talks heißen, wo im ersten Teil über die wissenschaftlichen Fakten geredet wird und im zweiten Teil wird dann erklärt, warum wir zivilen Ungehorsam leisten und warum wir das tun, was wir tun. Und da habe ich den zweiten Teil gehalten und sie ist auch gekommen und dazugehört und war dann irgendwie anscheinend dadurch überzeugt und ist dann immer wieder mitgekommen mit mir und hat sich das angeschaut und hat dann auch bei den Aktionen mitgemacht.
Du hast deine Oma rekrutiert.
Ja, aber gar nicht absichtlich. Also sie ist von alleine eigentlich dazugekommen. Also sie hat mich dann immer gefragt, wann sie das nächste Mal dazukommen kann. Ich wollte auch gar keinen Druck auf sie machen oder sowas, dass sie da immer kommen muss und so weiter. Aber ja, es macht ihr anscheinend Spaß.
Wunderbar. Unter dem Titel Die achtsamen Radikalen kann man in der aktuellen Datumausgabe die Geschichte von Extinction Rebellion und von Anthony und ihrer Oma nachlesen. Ich danke sehr fürs Kommen und wünsche noch einen schönen Tag.
Ja, danke für die Einladung.
Ich darf bei uns begrüßen am Besprechungstisch den Journalisten und Autor Helmut Spudich. Hallo.
Hallo Stefan.
Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der in der Antarktis war und das unlängst, Anfang des Jahres. Was hat dich dorthin geführt?
Man müsste eigentlich die Gegenfrage stellen, was führt einen nicht dorthin? Also ich meine, wie wahrscheinlich viele Menschen bin ich mit Büchern und Geschichten von Entdeckern aufgewachsen. Die Welt zu erkunden ist zumindest für mich auch als Kind schon immer ein Thema gewesen. Und die Antarktis ist nun mal einer der Orte, wo man sagt, da kommt man nicht so schnell hin. Und es ist auch tatsächlich eine Art Lebensreise, die man einmal macht. Nicht nur aus Kostengründen, auch, glaube ich, um es wirken zu lassen.
Und wenn man dann ins Flugzeug steigt in Wien, wo man diese Reise beginnt, dann dauert das wie lang und führt über welche Wege, um dorthin zu gelangen?
Also wir sind über Paris nach Buenos Aires geflogen. Wir haben dann die Gelegenheit auch der Reise genutzt, um natürlich das auch anders noch zu verwenden. Wir waren auch noch eine Zeit lang in Buenos Aires. Von da geht es an die Südspitze von Südamerika nach Ushuaia. Also wenn man das in Stunden umrechnet, wäre es eine Tagesreise, wenn man es in einem durchmacht. Und in Ushuaia geht man dann ans Schiff.
Das ist an der Südspitze?
Das ist in Feuerland, Südspitze Südamerikas. Es ist eigentlich, wenn man so will, der Punkt, der dem arktischen Kontinent am weitesten entgegenkommt.
Du schreibst sehr ausführlich in der aktuellen Datumausgabe über diese Reise und die Gedanken, vor allem vor dem Hintergrund des Klimawandels, der Klimakrise. Jetzt ist das nicht nur eine Lustreise, sondern nahezu eine Lernreise. Da gab es Vorträge auf diesem Schiff. Wie stellen wir uns das vor? Da seid ihr auf einem Schiff unterwegs und wie ist da der Tagesablauf?
Ja, es ist eigentlich, wenn man so will, eine Expedition für Menschen, die halt nicht Abenteuer-Expeditions machen. Also das heißt, man ist sehr wohl gut aufgehoben auf einem Schiff, das insgesamt 150 Passagiere hatte, eine Crew von 100. Aber es hat einen Begleitteil, da sind Wissenschaftler mit an Bord, Geologen, Biologin, Geologin, Expeditionsleiter, die tatsächlich, ich sage immer, wie eine schwimmende Volkshochschule eigentlich Programm auch machen. Also das heißt, wir werden vorbereitet auf die Dinge, die wir sehen, wir besprechen sie nachher und wir haben hier sehr genaues Briefing auch, was hier passiert. Also wir machen keine Forschung, man braucht sich keine Illusion hingeben, dass es eine Forschungsexpedition ist, das ist es nicht. Aber es ist doch eine Reise, die man macht, um wirklich zu erkunden, was man hier sieht.
Die wenigsten von uns, behaupte ich jetzt mal, auch vor den Hörerinnen und Hörern, werden jemals zur Antarktis kommen. Jetzt hast du das sozusagen auch stellvertretend für uns gemacht. Was hast du dabei gelernt?
Naja, eine der Dinge, auf die man eben sehr aufmerksam wird, ist die Zerbrechlichkeit eines Ökosystems. Und das ist jetzt nicht unbedingt bezogen auf die Antarktis. Das ist ein Kontinent mit 13 Millionen Quadratkilometern, ungefähr 50 Stationen, 400 Menschen, die dort ganzjährig sind, also nichts, und eine Eisdecke, die bis zu 1,5 Kilometer dick ist. Also die ist in sich nicht zerbrechlich. Ja. Aber man lernt es, weil man beginnt eigentlich auf Inseln, die früher auch durch den Walfang, durch den Robbenfang, vor allem von Norwegern auch benutzt waren als Stationen. Und man bekommt dabei mit, was für Schäden das anrichtet in dortigen Ökosystemen und was für einen Aufwand es bedeutet, zum Beispiel die Ratten, die dort seit Jahrhunderten dann an Land gegangen sind und die eine bestimmte Vogelart, den Pieper, den es nur dort gibt, eigentlich vernichten, weil sie die Eier fressen und die Jungen fressen, wie lange es dauert und wie aufwendig es ist, das wieder ins Lot zu kriegen. Und natürlich bekommt man nur einen Teil ins Lot. Und das ist ein Teil der Geschichte. Das andere ist, dass man mitbekommt, einfach wie Gletscher, die ans Meer, also noch bis zum Meer reichen, im Jahr 2 Kilometer abschmelzen. Also wie dramatisch eigentlich in den Küstenregionen diese Entwicklung ist. Und man lernt auch sowas wie Behutsamkeit. Also man geht von Bord, indem man die Stiefel desinfiziert, nach Samen sucht, die man vielleicht noch haben könnte, damit man das nicht verschleppt. Und man kommt wieder zurück von den kleinen Zodiacs und geht gleichfalls wieder durch seine Waschstraße, um das wieder loszuwerden. Also man bekommt dabei man erhöht seine Sensibilität, muss man sagen. Und man ist sich auch ein Stück bewusst, dass man dazu beiträgt, dass das Problem nicht gerade kleiner wird.
Das führst du auch in deiner Geschichte aus, nämlich reist du dorthin vor dem Hintergrund des Themas Nummer eins, der Klimakrise. Und da gibt es jetzt eine Güterabwägung. Zum einen soll man da hinfahren, um das zu lernen und dann als Botschafter zurückzukommen und diese Lektionen und auch diese Demut weiter zu vermitteln, wie du das tust im Artikel? Oder soll man das eigentlich besser nicht tun, weil es besser ist für die Antarktis, weil es besser ist für den ökologischen Fußabdruck? Wie verhandelst du diese Ambivalenz in dir?
Also zum einen muss ich sagen, es ist als Thema eigentlich erst in der Beschäftigung durch die Reise auch sehr intensiv geworden. Also das heißt, ich habe es nicht vorher mit mir verhandelt. Das heißt nicht, dass ich blind war oder nicht sehe, was hier passiert, aber es war nicht im Vordergrund der Überlegungen, diese Reise zu machen. Es ist zu einem Teil dieser Reise geworden, darüber nachzudenken. Und es gibt zur Antarktis zu sagen, die hat eine Art natürlichen Schutz, das ist schlichtweg der Kostenfaktor und die Distanz. Also die Antarktis wird nicht wie Venedig von Kreuzfahrtschiffen mit 4.000, 5.000, 6.000 Menschen überrannt werden. Sie könnte übrigens ein bisschen auch als Vorbild dienen für, wie man mit Overtourism umgeht. Denn es gibt auf Basis der Antarktis-Verträge auch Tourismusabkommen und die begrenzen wie viele Personen die Schiffe haben dürfen, wenn sie an Land gehen. Also die dürfen nicht mehr als 199 Passagiere an Bord haben. Es dürfen nie gleichzeitig mehr als, ich glaube, 30 oder 35 Leute an Land sein. Also da gibt es relativ gute Vorschriften. Das begrenzt diesen Tourismus. Also realistisch sehen muss man, dass das nicht, das wird also nicht unser touristisches, umwelttechnisches Hauptthema werden. Also insofern ist die Abwägung persönlich jetzt auch im Nachhinein nicht so schwierig und ich werde es auch kein zweites Mal machen. Ja, also das regelt sich, wenn man so will, ein bisschen von selbst. Ich glaube, das Thema, das man sich eher überlegt, ist schlichtwegs, wie geht man mit Reisen generell um und was denken wir uns, wenn wir auf Fernreisen gehen.
Was denkst du dir, der ein Vielgereister ist und der dort eine Art der Erkenntnisse gesammelt hat, dessen Sicht auf das Thema sich durch diese Antarktisreise geändert hat? Das Reisen auf der einen Seite erweitert den Horizont, auf der anderen führt es zu Phänomenen, du hast das erwähnt, Overtourism, Massentourismus.
Ja, also ich habe für Letzteres keine Antwort. Also ich glaube, das würde gut ins Beratungsgeschäft gehen können, wenn ich sie hätte. Aber Tatsache ist natürlich, dass, wenn wir an Österreich denken, ein Ort wie Hallstatt oder wie Salzburg, die Wiener Innenstadt, wenn man so will, an die Grenzen der Belastbarkeit, glaube ich, gekommen sind und darüber nachdenken müssen, wie sie damit umgehen. Und umgehen heißt aus meiner Sicht nicht, dass wir es, also ich glaube, es ist nicht mit Scham belegbar oder mit individueller mach es nicht Moral, sondern es muss Lösungen geben, die eine Regelung sind. Also um ein Beispiel zu finden, wir sind jetzt nicht beim Rauchverbot endlich angelangt, weil die Menschen halt aus Moral und Scham irgendwie gesagt haben, sie machen es nicht. Nein, wir machen eine Regel. Wir haben das Schwefel aus den Abgasen von Autos bekommen, weil wir es verboten haben, Katalysatoren eingeführt haben. Also das heißt, ich selbst denke mir, man kann im Endeffekt das auch bei individueller Verantwortung nur über ein Regelwerk in Wirklichkeit lösen. Wie das Regelwerk für Hallstatt ausschaut, ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich tatsächlich eine Zahlbegrenzung. Also ich glaube, es muss einfach Tickets geben, wie viele Busse dorthin fahren können an einem Tag. Und wenn die ausgeschöpft sind, sind sie ausgeschöpft. Also ich komme ins Louvre zur jetzigen Rembrandt-Ausstellung auch nur, wenn ich noch ein Ticket bekomme für einen bestimmten Zeitslot. Also ich glaube, es ist denkbar und machbar zu sagen, es gibt Begrenzungen.
Du hast vorhin erwähnt, die Antarktis-Verträge. Das ist ein ganz interessantes Regelwerk. Was hast du dabei gelernt von deiner Reise? Wie sind diese Verträge zustande gekommen? Sie laufen ja auch relativ bald aus. Wie ist diese Region im Hinblick auch auf die Ausbeutung der Ressourcen gesichert? Und wer scharrt da schon?
Naja, die Antarktis-Verträge sind, wenn man so will, finde ich, ein Glücksfall völkerrechtlicher Verständigung, weil sie sind ja schon aus den 50er Jahren herausgewachsen. Und sie sind völkerrechtlich verbindliche Verträge zwischen den jetzt ungefähr 50 Staaten, die dem beigetreten sind. Die wichtigsten davon sind natürlich die dort Gebietsansprüche ursprünglich gestellt haben. Das sind ungefähr 12 oder 13. Und die haben darauf verzichtet, auf einen territorialen Gebietsanspruch, also das, was wir halt sonst als Staaten kennen, und auf die Ausbeutung, auch die Erforschung oder Suche nach Bodenschätzen. Das wird derzeit noch verlängert, aber es läuft jetzt ungefähr bis zum Jahr 2040. Und das ist eigentlich eine hochinteressante Geschichte, weil mir kein anderes Beispiel einfällt, wo man über eine riesige Region der Erde gesagt hat, die sollte eigentlich der Menschheit gehören. Das ist jetzt ein bisschen pathetisch formuliert, weil der Vertrag läuft aus. Man sieht anhand des Pariser Klimaabkommens und dem Ausstieg von USA durch Trump, dass das sich ändern kann. Nichtsdestotrotz, es ist eine Basis, die jetzt zunächst fürs Erste verhindert, dass hier nach Bodenschätzen gesucht wird. Gibt es praktische Seiten dazu? Also es ist ökonomisch natürlich wahnsinnig aufwendig, in dieser Region nach Bodenschätzen zu suchen. Man muss sich vorstellen, dass zum Beispiel die nahe beim Pol liegenden Stationen, da gibt es 2 oder 3, können nur 4 oder 5 Monate im Jahr überhaupt versorgt werden, weil dann fliegt dort nichts mehr hin. Es ist zu kalt, das Öl in den Maschinen friert ein, also das geht nicht mehr. Also die Region schützt sich in einem gewissen Maß selbst. Es wäre auch extrem aufwendig und da ist ja interessant zu sehen, dass derzeit für Öl das Geld ausgeht für langfristige Investitionen. Das klingt jetzt dramatisch, da könnte man dann einmal ein separates Thema besprechen. Aber es hätte im Moment auch, glaube ich, niemand das Kapital, um dort zum Beispiel ernsthaft nach Öl zu suchen. Weil das würde sich erst in 50, 60, 70 Jahren rentieren und diese Art von Investitionen finden nicht statt. Aber so ist dieser Vertrag eine gute Basis. Und übrigens ist Österreich ein Mitglied, aber kein stimmberechtigtes Mitglied. Stimmberechtigt sind nur die engere Gruppe derer, die dort Ansprüche gestellt haben, ursprünglich. Auf Basis des Vertrags übrigens gibt es dann auch ein Tourismusabkommen, das ist das, was ich zuerst kurz erwähnt habe. Und das reglementiert, wie viel Tourismus nicht in der absoluten Menge, das ist auch die Schwäche, wird auch jetzt andiskutiert, ob es hier eine absolute Menge geben soll, die man begrenzt, aber in den Vorgangsweisen begrenzt es den Tourismus.
Helmut, sag mir zum Schluss, hast du noch andere Lebensreisen dieser Art, dieser Dimension liegen, die du durchziehen wirst?
Naja, das logische Gegenstück dazu ist die Nordregion und Grönland. Also ich würde es tatsächlich total spannend finden, Grönland zu besuchen, auch weil dort ja diese Änderung sehr viel greifbarer ist. Also im Norden beginnen ja durch die klimatischen Veränderungen Schifffahrtswege frei zu werden. Das ist ein großes Thema, wie man das regulieren kann. Grönland ist auch hier wieder die USA mit ihrem absurd anmutenden Angebot, Grönland zu kaufen. Das ist übrigens aber jetzt gar keine Trump-Erfindung gewesen. Es gab schon mehrere Angebote, Grönland zu kaufen. Also das heißt, da sieht man die Begehrlichkeit, die wach wird, wenn das Eis wegschmilzt. Also würde mich interessieren, aber habe ich im Moment keine konkreten Pläne.
Wunderbar. Wir würden uns auch dann sehr freuen über einen Bericht für Datum, über eine Grönlandreise. Wer mehr lesen will über die Antarktisreise von Helmut Spurig in der aktuellen Ausgabe von Datum. Ich darf mich herzlich bedanken, nicht nur für den Text, sondern auch fürs Kommen heute.
Danke, Stefan, für die Möglichkeit, davon zu erzählen.
In eigener Sache.
Vergangenen Donnerstag stehe ich in Innsbruck in einer Buchhandlung. Es ist 9:30, die Diskussion ist zu Ende und es kommt eine junge Dame auf mich zu, eine junge Studentin und beschert mir einen Moment, der bis heute nachhallt. Und er dauert nur ganz kurz. Sie sagt, hey, ich bin Datum-Abonnentin und ich bin es wegen meiner Eltern. Wer bei uns von zu Hause auszieht zum Studium, der bekommt eine Box, in der sind zwei Sachen, eine Bohrmaschine und ein Datum-Abo. In dem Moment war ich, man kann sich schwer vorstellen, sprachlos und innerlich bin ich es eigentlich bis heute. Es war mein persönlicher Höhepunkt dessen, was wir Bundesländertour nennen. Ich bin mit einer Tasche in der linken, mit einer Reisetasche und mit einem Datum-Roll-Up in der rechten in den Zug gestiegen und war eine Woche in Österreich unterwegs, um die Frage zu beantworten, wo sind wir hier eigentlich? Sie wissen es als Leserin, als Leser wahrscheinlich. Das ist auch der Titel unseres Buches, unseres Diskursbuches, das im Brandstätter Verlag im September erschienen ist, wo wir 51 Menschen aus sehr unterschiedlichen Berufen und Lebensrealitäten eingeladen haben zu einer Art Standortbestimmung. Und um diesen Standort zu bestimmen, auch jenseits von Wien, habe ich mich eben auf eine Reise begeben. Bin nach Villach gefahren, bin nach Linz gefahren, bin nach Innsbruck gefahren. Und dort haben wir jeweils am Abend in größeren Buchhandlungen Diskussionen veranstaltet. Mit Menschen am Podium und mit noch viel, viel mehr Menschen. Insgesamt kamen mehr als 200 zu diesen Gesprächen im Publikum. Leserinnen und Leser wie Sie. Am Ende dieser Diskussionen habe ich einigen der Teilnehmerinnen, der Teilnehmer die Frage gestellt, wo sind wir eigentlich? Hören wir mal rein. Wo sind wir hier eigentlich?
Wir sind hier in Kärnten, in einem aufstrebenden österreichischen Bundesland, das eine schwierige Vergangenheit hatte, die hinter sich lässt und jetzt versucht, die Zukunftschancen aktiv zu ergreifen und weiter auszubauen.
Die Frage ist, wo sind wir eigentlich? Wir sind in einer Gesellschaft gelandet, die sich erst langsam, ganz langsam daran gewöhnt, dass sie für sich selbst verantwortlich ist und nicht die Politik.
Ich würde vorher fragen, wer sind wir eigentlich? Weil je nachdem, wie man diese Frage beantwortet, kommt auch bei der Frage, wo sind wir hier eigentlich, etwas anderes heraus. Heutzutage wird oft künstlich gespalten zwischen wir, zwischen uns auf der einen Seite und denen auf der anderen. Und ich denke, dass die Kategorien, die hier verwendet werden, oft irrelevant sind, wenn wir die Probleme, die uns alle betreffen, gemeinsam angehen wollen.
Die Erfahrungen dieser Reise, vor allem die Diskussionen, das ins Gespräch kommen, war für mich sehr beeindruckend, sehr bemerkens- und bedenkenswert. Und wie ich meine, wie ich hoffe, auch für die Menschen, die an den Diskussionen teilgenommen haben. Einen Ausschnitt aus dieser Great Debate, wie man im Englischen sagt, finden Sie eben in unserem Buch »Wo sind wir hier eigentlich?«, das im September im Brandstätter Verlag erschienen ist. Sie bekommen das im Buchhandel bundesweit, beziehungsweise können es auch bestellen auf datum.at/buch. In diesem Sinn bleiben wir im Gespräch.
Das Heft.
Im aktuellen Datum haben wir einen mehr oder weniger expliziten Klimaschwerpunkt mit Geschichten, die wir schon gehört haben, aber auch mit einer Recherche über die Betonwirtschaft und einem Essay darüber, dass diese Klimakrise vielleicht unsere größte Chance ist. Wir haben aber auch andere Themen im Blatt. Patricia Käfer, unsere CVD, willkommen am Redaktionstisch.
Hallo.
Beispielsweise eine große Recherche über die Community der Gehörlosen und ihre Identität.
Genauso ist es. Unsere Autorin Maria Barisic hat lange nach einer Familie gesucht, die sich auf dieses Experiment einer Geschichte mit ihr gemeinsam eingelassen hat, weil das natürlich auch eine heikle Sache ist. Es geht um Kinder, um gehörlos geborene Kinder. Sie hat dann ein Kind gefunden in der Geschichte, ist das Tobias, der gehörlos zur Welt kommt. Großeltern sind auch gehörlos und die Eltern stehen dann vor der Frage, möchten Sie Ihrem Kind ein Implantat implantieren lassen? Das ist heutzutage möglich, damit Kinder dann hören oder zumindest besser hören können. Oder nicht. Dieses oder nicht ist in der gehörlosen Community durchaus eine viel diskutierte Frage, weil Gehörlose da stark der Meinung sind, sie definieren ihre Identität und auch eine Art Kultur über ihre Gehörlosigkeit und möchten deshalb gar nicht in dem Sinn verbessert oder repariert werden, wie eine Maschine eigentlich, dass man sagt, man steckt diesem Kind oder diesem Menschen da jetzt ein Implantat rein und dann ist es verbessert und kann hören. Also diese Problematik rollt sie in einem wunderschönen Text ganz großartig auf.
Wie sich die Eltern des kleinen Tobias entschieden haben, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe in dieser berührenden, irritierenden und erhellenden Geschichte von Maria Barisic. Wir haben auch noch einen Fotoessay mit dem Titel Massentraumhaltung im Blatt.
Im Fotoessay stehen diesmal Kreuzfahrtschiffe im Mittelpunkt, die für die Menschen, die sich da in diese auch Art von Massentourismus begeben, ja ein schwimmendes, riesiges Hotel sind und nicht nur Hotel, sondern auch Entertainment Center, Shopping Mall. Das vereint irgendwie ganz viele Funktionen und der Fotograf hat sich angeschaut, wie sich das dann, wie die Menschen dort Urlaub machen. Nämlich nicht nur dann in den Städten und Ländern, die sie damit bereisen, sondern auch auf dem Schiff selbst.
Den Rest lesen Sie in der aktuellen Ausgabe. Viel Vergnügen dabei.
Über den Tellerrand.
Für unsere aktuelle Covergeschichte Mochovce und wir hatten unsere Redakteurinnen Klara Borak und Laura Fischer eben dort in Mochovce in der Slowakei recherchiert über das Atomkraftwerk und die Realität rundherum. Ich darf jetzt Laura Fischer bei unserem Besprechungstisch willkommen heißen.
Hallo.
Hallo Laura. Laura, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der schon mal in einem Atomsperrbezirk recherchiert hat. Das ist was genau?
Das ist der Bereich um das Atomkraftwerk herum, wo einerseits niemand leben darf und wo aber auch bis auf 200 Meter an die Reaktoren heran niemand fotografieren darf. Also das war schon recht befremdlich, wenn wir begrüßt werden mit, ja, wenn ihr Fotos macht, kommt die Polizei und nimmt euch das Equipment ab.
In diesem Sperrbezirk lebten aber mal Menschen. Das bedeutet, die haben eine Infrastruktur hinterlassen, die haben Gebäude hinterlassen, die haben Kirchen hinterlassen, die haben einen Friedhof hinterlassen. Himmel stelle ich mir das eigenartig vor, die Stille dort. Wie ist es vor Ort?
Es ist total befremdlich. Also genau, es stimmt, Mochovce war mal ein Dorf. Das wurde aber abgetragen, eh schon vor Jahrzehnten. Und jetzt steht dort nur noch diese eine Kirche, die total verlassen ist, und der Friedhof. Also die Kirche und die Toten haben sie da gelassen und alles andere wurde in die Nebengemeinde integriert.
Seit mehreren Jahrzehnten ist Mochovce Thema in Österreich. Aufgrund der österreichischen Historie, wie man zu Atomkraft steht, ist es ein sehr polarisierendes Thema. Da gibt es ein Nachbar-Atomkraftwerk und das ist nicht sicher und jetzt wollen sie schon wieder einen neuen Reaktor andrehen und so weiter. Das haben wir zu einem Anlass genommen, für eine Recherche nämlich hinzufahren und uns die andere Seite der sogenannten Realität anzuschauen. Wie haben die Klara Borak und du das angestellt?
Naja, wir sind einfach mal hingefahren und haben vor allem geschaut, dass wir mit ganz vielen Bewohnern drumherum reden. Also dadurch, dass ich Slowakisch kann, konnten wir mit den Dorfbewohnern sprechen und haben herausgefunden, dass sie das eigentlich alle recht positiv sehen. Niemand hatte Sicherheitsbedenken. Die meisten Leute, die um das Kraftwerk wohnen, haben Verwandte oder Bekannte, die dort arbeiten. Es sind aber alle überzeugt davon, dass das Ganze korrupt ist. Aber eher in einer resignierten Weise. Sie sagen alle, ja, es ist korrupt, alle dort sind korrupt, aber sie bringen uns Arbeitsplätze. Und Sicherheitsbedenken wurden eigentlich kein einziges Mal erwähnt.
Es gibt sehr wohl Sicherheitsbedenken. Da gibt es einen Ingenieur, der bis vor einige Jahre dort gearbeitet hat. Ich glaube, es ist ein Italiener, der jetzt sehr aktiv ist darin, die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen auf mögliche Probleme, mögliche Sicherheitsprobleme. Ihr habt auch mit dem gesprochen.
Genau, der Mario Sadra heißt der. Mit dem haben wir eigentlich ziemlich am Anfang gesprochen und sind dann mit seinen Infos dorthin gefahren. Also unsere Grundprämisse war, okay, wir haben jetzt diesen Mann, der heftig warnt vor diesem Atomkraftwerk. Was ist da los? Und wir haben dann auch mit dem Pressesprecher dort gesprochen und mit mehreren Experten, internationalen Experten, einigen Bürgermeistern in der Umgebung, die teilweise auch dort gearbeitet haben, die uns dann erklärt haben, ob das jetzt, was davon wahr ist und was nicht.
Und wahr ist deren Meinung nach, dass dieses Atomkraftwerk sicher ist?
Tatsächlich schon. Also es hat uns gerade der Bürgermeister von Kalna nad Hronom, einem Nachbarort, erklärt einerseits, warum es sicher ist und warum es diese ganzen Korruptionsvorwürfe gibt. Nämlich die Sicherheitsbedenken, die Sadra dort entdeckt hat, die gibt es tatsächlich. Also es läuft tatsächlich immer mal wieder was schief, aber die nationalen und internationalen Behörden stellen sicher, dass wenn diese Bedenken nicht behoben werden, dass es nicht eingeschaltet werden darf. Das heißt, am Ende ist das Kraftwerk ungefähr genauso sicher wie ein vergleichbares in Frankreich zum Beispiel. Es dauert halt alles länger dadurch, dass es Korruption gibt oder nicht. Und es kostet alles sehr viel mehr.
Es gibt diesen ganz eigenartigen Moment, diesen ganz speziellen im Text, wo du diesen Pressesprecher fragst, wo ihr ihn fragt, aber was ist, wenn trotz all dieser Sicherheitsredundanzen etwas passiert und er reagiert, indem er lacht?
Ja, also für ihn ist das eigentlich ein total absurder Gedanke, weil alle Leute, die mit dem Kraftwerk zu tun haben, total davon überzeugt sind, dass da gar nichts passieren kann. Wir haben aber zum Beispiel bei Fukushima gesehen, es sind nicht die Sachen, die im Kraftwerk schiefgehen, sondern es sind meistens äußere Faktoren, mit denen man von Anfang an gar nicht rechnen konnte. Also was wir uns angeschaut haben, ist, ob das Kraftwerk in Mochovce jetzt besonders sicher oder unsicher ist im Gegensatz zu anderen Kraftwerken. Was man von Atomkraft prinzipiell hält, das ist eine Grundsatzfrage, die wir auch im Text nicht wirklich beantworten konnten.
Es wurde und wird seit mehreren Jahrzehnten an diesem Atomkraftwerk gebaut und jetzt geht Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, ein neuer Reaktor ans Netz. Ist da zu erwarten, dass es von den Grünen angefangen über Global 2000 und die Kronenzeitung in Österreich dann wieder Kampagnen geben wird?
Definitiv. Also ich glaube, dass gerade von Global 2000 da sehr viel kommen wird. Uns hat auch der Pressesprecher im Atomkraftwerk erzählt, Global 2000 war auch schon mal dort, hat sich aber wenig auf einen Diskurs eingelassen. Global 2000 wird das natürlich anders sehen. Also ich erwarte vor allem in Österreich großen Aufruhr, in der Slowakei wahrscheinlich gar nicht. Eher ein allgemeines Aufatmen, dass es denn jetzt nun endlich eingeschaltet wird.
Und es gibt dort auch ein kleines Museum und der Pressesprecher lädt alle. Diese Einladung können wir jetzt auch ausweiten auf unsere Hörerinnen und Hörer ein, mit der Familie dorthin zu fahren, 200, 250 Kilometer und sich das anzuschauen. Ist es das wert?
Ich glaube schon. Also nach dieser Führung, wir haben diese Führung tatsächlich wahrgenommen, kann ich mir jetzt ziemlich gut vorstellen, wie ein Kraftwerk funktioniert. Also natürlich gehen sie nicht auf Sicherheitsbedenken ein, aber ich habe jetzt ein bisschen einen Überblick, wie das Ganze so abläuft.
Laura, vielen Dank dafür und jetzt am Schluss zu etwas ganz anderem, der Liebe, dem Leben, dem Sterben. Du hast gemeinsam mit einer anderen Tattoo-Autorin, Maria Barisic, gerade ein Buch veröffentlicht. Wie heißt es?
Was am Ende bleibt, heißt unser Buch. Es geht um Liebesgeschichten von Sterbenden. Wir haben den ganzen Sommer über Leute in Pflegeheimen und Hospizen interviewt, lange Gespräche geführt und die zu Kurzgeschichten zusammengefasst, die jetzt in unserem Buch zu lesen sind.
Dieses Buch ist erschienen soeben in der Edition A und wir verlosen an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Exemplar. Schreiben Sie uns, welches Stichwort, Laura?
Tod.
An die E-Mail-Adresse kosmos@datum.at. Die erste Person, deren Mail eingeht, erhält ein Gratis-Exemplar des Buches
Was am Ende bleibt.
Laura, vielen Dank fürs Dasein. Wir freuen uns auf die nächste Geschichte.
Die Wette.
Lassen Sie uns diesmal eine Sportwette eingehen, und zwar zu Fußball. Ich wette mit Ihnen, dass die österreichische Fußballnationalmannschaft sich für die Europameisterschaft für die nächste nicht qualifizieren wird. Wenn Sie anderer Meinung sind, schreiben Sie mir auf kosmos@datum.at. Sollten Sie recht haben und Österreich qualifiziert sich, dann schenke ich Ihnen ein Datum-Jahresabo. Sollte ich recht haben und Österreich verpasst die Qualifikation, dann schenken Sie einer Person Ihrer Wahl, die natürlich auch Sie selbst sein können, ein Datum-Jahresabo. Die dritte Person, die mir auf kosmos@datum.at schreibt und die Wette eingeht, hat sie angenommen. Liebe Leserin, liebe Leser, liebe Hörerin, lieber Hörer, das war's für heute mit der November-Ausgabe des Podcasts Datum Kosmos. Ich hoffe, es war lehrreich. Ich hoffe, es war interessant und zwischendurch ein wenig unterhaltend. Und vor allem hoffe ich, dass es Ihnen Lust gemacht hat auf die Lektüre des Monatsmagazins Datum. Sie bekommen es im Fachhandel, Sie bekommen es auf datum.at. Dort können Sie sich auch ein Abo lösen. Tun Sie das ruhig, denn Journalismus, wie wir ihn verstehen und betreiben, ist abhängig und zwar von Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser. Ich darf mich bedanken bei den heutigen Gästen und bei Peter Kollreider von der Audioboutique Hörwinkel und ich darf Ihnen einen schönen Tag wünschen. Wir lesen, wir hören einander auf der anderen Seite der Zeit.